herzlich willkommen bei Alles Liebe Erika, dem etwas anderen Leadership-Podcast. Bei mir geht es um Selbstliebe, Klarheit, Energie, Freude und Erfolg. Denn Führung beginnt bei dir. So wie du dich führst, führst du auch andere. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass dich ein, versuch ganz viel Neues und hab Spaß dabei. Hallihallo und einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Podcast hörst. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar heute spreche ich mit einem Mann, der Führung wirklich versteht. Nicht als Funktion, sondern als Haltung. Christian Glätzl, der einen MBA in Henle gemacht hat, war über 2 Jahrzehnte in Top-Positionen bei IBM und Kyndryl tätig, hat internationale Teams geführt und globale Transformationen begleitet. Christian, wir kennen einander bald 30 Jahre von Seiten IBM. Du giltst als strategischer Denker mit Herz, jemand, der Empathie nicht als nice to have, sondern als Business-Kompetenz begreift. Ein Leader, der überzeugt, nicht dominiert. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Erika. Schön, hier zu sein.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vorher. Gell? Ich nütze da immer Perplexity und ChatGPT, um zusätzlich noch etwas zu erfahren, was ich nicht schon weiß, weil wir einander wirklich schon sehr, sehr lange kennen und gemeinsam Zeit bei IBM verbracht haben und auch danach in Kontakt geblieben sind. Ich habe dich immer sehr geschätzt, nämlich genau deswegen, was ich jetzt auch gesagt habe, wegen deiner Haltung als Mensch. Du bist wirklich, hast Top-Karrieren hingelegt und legst sie weiterhin hin, bist jetzt noch bis Ende des Jahres Senior Vice President bei Kyndryl. Du hast bei IBM die Initiative Smarter Planet in der Unternehmensstrategie verantwortet. Du hast europäische Führungsteams geleitet und. Also extrem erfahren. Du arbeitest auch in der Führungskräfteentwicklung mittlerweile beim BMI mit, also Bundesministerium für Inneres. Also da ist ganz, ganz viel Leidenschaft für das Business und, wenn ich sagen darf, so Herzensbildung für Menschen. Was treibt dein Handeln an?
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man versucht zu verstehen, was hinter den verschiedenen Aufgaben, die in der Wirtschaft gestellt werden, dahinter steckt. Und aus meiner Sicht ist es immer der Mensch. Und ich hatte das Vergnügen, das große Privileg in meiner Entwicklung, immer in verantwortungsvollen Funktionen zu sein, die mit Menschen zu tun hatten. Also nicht irgendwo hinter 7 Türen verschlossen in einem theoretischen Umfeld, nicht in der Forschung, sondern in einem wirklichen menschenorientierten Umfeld. Und ich bin überzeugt, dass letztendlich das Leben von Begegnungen geprägt wird. Und ich glaube, dass wenn man in die Wirtschaftsgeschichte geht, dann stellt man sehr schnell fest, dass der Handel, der eigentlich die Wurzel des Wirtschaftens war, Begegnung war. Also ein erfolgreiches Wirtschaften ohne den Menschen und ohne dem Gedanken an Menschen und dem Wohlbefinden der Menschen, der eigenen Stakeholder, der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kunden, ist eigentlich kein nachhaltiges, erfolgreiches Wirtschaften. Und ich glaube, das war etwas, was mich immer motiviert hat, was mich immer angetrieben hat und was mir halt auch immer sehr viel Freude und sehr viel Leidenschaft gegeben hat.
Schön. Magst du mit uns ein bisschen so deinen Werdegang teilen? Also was hat dich denn zur IBM gebracht und was waren dort wirklich so auch Meilensteine, wo du sagst, rückblickend, das hat dich extrem auch geprägt in deiner Rolle als Führungskraft und Top-Leader?
Ja, also da könnte man jetzt über viel reden, aber vielleicht so die wichtigsten Meilensteine. Ich bin 1998 zur IBM gekommen, nachdem ich 10 Jahre parallel zu meinem Studium in kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen gearbeitet habe, auch bereits in Vertriebs-, Marketingfunktionen, in der Informationstechnologie. Und das, was mir in der IBM als erstes aufgefallen ist, waren Begegnungen mit Führungskräften, die sehr viel Vertrauen hatten. Die mir Dinge zugetraut haben, ich war 28, als ich zur IBM kam, die ich mir wahrscheinlich selbst mit 28 nicht zugetraut habe. Ich kann mich an einen ersten Vorgesetzten erinnern, der mir gesagt hat, im Zuge einer Umstrukturierung im Jahr, glaube ich, 1999, das schaffen Sie schon. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Also dieses Vertrauen im Sinne von nicht naiv zu sein, sondern an das nachhaltige Wirken zu glauben, war eigentlich das, was mich sehr geprägt hat. Ich hatte viel Glück, sage ich auch ganz offen, zum richtigen Zeitpunkt in meinem beruflichen Werdegang immer wieder Menschen zu begegnen, die mich inspiriert haben, aber die mich auch inspirieren haben lassen, wiederum in meinen Aufgaben, die Menschen, mit denen ich arbeiten durfte. Und von 98 weg ist es dann in der IBM, wie man so schön sagt, in so einer internationalen Executive-Karriere durch viele Länder und Stationen gegangen, im Zwei-Jahres-Rhythmus von Frankreich über USA, über Deutschland, über Prag, Zürich, Dubai. Und man lernt sehr viele fremde Kulturen kennen, man lernt sehr viele neue Menschen kennen. Man lernt auch sehr schnell kennen, dass auch wir in Europa nicht unbedingt die ultimativen Antworten auf alles haben, sondern dass die Welt ein sehr bunter, ein sehr farbenprächtiger Ort ist. Und ich habe das immer sehr genossen, weil jede Aufgabe, die ich neu übernommen habe in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus, war für mich immer wie ein Tiefseebecken, in dem man eigentlich nicht weiß, wie man überleben kann. Und ich habe schon mal den Eindruck, nach 2 Jahren, wenn ich in die nächste Aufgabe gegangen bin, hatte ich eine gewisse Souveränität in der vorangegangenen Aufgabe. Und das war eigentlich das Schöne, dieses Wellenschwimmen, zu sagen, man taucht ein, fühlt sich eigentlich unter Wasser, versucht sehr schnell Oberwasser zu bekommen und irgendwann schwimmt man souverän und dann nimmt man sich die nächste Welle.
Mhm. Ja, ich habe dich immer bewundert, also für das, dass du da wirklich immer wieder diese neuen Herausforderungen annimmst, die immer größer waren, die noch internationaler waren, die noch mehr Verantwortung inne hatten, die noch mehr Mitarbeitende in deinem Team auch hatten. Also das habe ich immer sehr bewundert. Ich wollte zuerst schon sagen, eben seit 98 und so lange kennen wir uns eigentlich schon, aber wirklich, er hat sich null verändert. Vielleicht sind die Haare ein bisschen heller geworden, aber sonst, das ist faszinierend. Also irgendwas ist da in dir, ein Gen, das dich jung hält, und das ist ja das auch, was dich auszeichnet, nämlich auch die Liebe zu Menschen auf der einen Seite, aber Liebe fürs Lernen, Liebe fürs Neue. Du bist mutig, eben immer wieder auch dich neuen Herausforderungen zu stellen. Aber jetzt klingt das natürlich alles so, ja, ich habe viel Glück gehabt und das geht schon. Ich weiß, wie hart so eine Karriere ist. Ich weiß, was es bedeutet, eben auch im Ausland immer wieder zu sein, vielleicht nicht auch bei der Familie und so weiter. Und Glück, glaube ich, gepaart mit Kompetenz kann Wunder bewirken. Ja, also Glück allein reicht auch nicht. Das braucht schon also eben deine Erfahrung, deinen Mut, dein Wissen. Was waren so 1, 2 Herausforderungen am Weg, die wirklich maßgeblich auch waren für dich im Sinn von, wo du schon gedacht hast, will ich das noch oder wie lang will ich das noch? Oder weil wir haben hier, also meine Hörer und Hörerinnen sind oft neuernannte Führungskräfte, auch schon erfahrene Führungskräfte, die wollen natürlich von jemandem mit deinem Kaliber auch lernen können.
Ja, ich glaube, du hast ein paar ganz wichtige Attribute angesprochen, die ich so als Hygienefaktoren bezeichnen würde. Die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft auf Neues zuzugehen, offen zu sein, das hilft sicher. Aber ich glaube, die Triebfeder für jede internationale berufliche Entwicklung ist die Freude an Menschen und die Begeisterung, die Leidenschaft. Ich glaube, dort beginnt dann die Herausforderung, unter Umständen auch zu groß zu werden, wenn du nicht mehr an das glauben kannst, was du tust. Ich glaube, das ist nicht nur bei einer IBM oder bei Kindrill oder bei anderen großen Konzernen so, die ich kennengelernt habe. Ich glaube, das ist generell ein Phänomen der Wirtschaft, dass gerade in großen Organisationen natürlich nicht alles, was die Organisation macht, nicht jede Verhaltensweise oder Handlungsweise dir persönlich gefällt oder du persönlich zustimmst. Und manches trägst du mit aus einer gewissen Loyalität und aus einer gewissen Raison. Aber es gibt dann eine feine Linie, wo du sagst, da kann und will ich jetzt nicht mehr mit. Wir haben ja schon mal über Haltung gesprochen.
Ja, oder wärst
diese,
du, ja.
Diese Haltung zu haben und zu sagen, ich weiß, wo auch meine Grenzlinien sind. Mhm. Das sind, glaube ich, die Momente, die zu Herausforderungen werden. Wenn du in einer Aufgabe, die vielleicht sehr spannend ist, sagst, aber da will ich trotzdem nicht, da kann ich nicht mitgehen. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, die Triebfeder, die Energie ist der Mensch und die Leidenschaft. Ich sage oft, ich habe den großen Luxus gehabt, dass ich eigentlich immer gern gearbeitet habe und dass, wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich mich eigentlich aufs Arbeiten freue. Und natürlich gibt es Dinge, die einen nicht freuen, natürlich gibt es Dinge, die müssen sein, aber im Wesentlichen hat mir Arbeit immer Spaß gemacht und das weckt die Leidenschaft, und aus der Leidenschaft kommen Energien, aus der Energie macht man Dinge gut, und wenn man die Dinge gut macht, dann hat man wieder Leidenschaft.
Und ist meistens auch erfolgreich. Ja?
Das kommt
dazu. Und ich glaube, also wenn ich sagen darf, du hast ja auch 3 Kinder, also du bist nicht nur ein Manager zu Hause auch, sondern eben du kennst auch die Komplexität von Menschsein. und Entwicklung von Menschen. Ja? Und ich sage das immer wieder in letzter Zeit. Also Führung ist für mich wirklich einer der anspruchsvollsten Positionen, die es heute gibt, weil wir haben es mit Menschen zu tun, die uns manchmal wahnsinnig irritieren, nerven, ja? Berühren natürlich auch im Sinn von begeistern. Und das Schönste daran ist aber eben für mich Menschen wachsen zu sehen. Ja? Und das muss man aber aushalten. Also man muss wissen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann eben werden sie manchmal wirklich meine Trigger sein. Und wenn ich das nicht will oder auch noch nicht handeln kann, dann ist es sicherlich besser, eine Fachkarriere zu machen oder in einem Expertensystem zu arbeiten, als jetzt sich wirklich auch mit Mitarbeiterinnen zu beschäftigen. Jetzt bist du schon sehr, sehr lange als Führungskraft tätig. Was erlebst du im Augenblick als die größten Herausforderungen für Unternehmensleiterinnen?
Ich glaube, die größte Herausforderung, und ich würde sagen, das ist in jeder Art der Führungsfunktion heute sichtbar, ob das in der Wirtschaft, in Unternehmen ist, ob das bei NGOs ist, in der Wissenschaft ist oder auch ob das in der Politik ist, ist das Zurückführen auf Purpose, wie man im Englischen sagen würde, also auf die ursprüngliche sinngebende Funktion einer Organisation. Und ich ziehe den Bogen bewusst vom Mittelstandsbetrieb bis hin zu einem Ministerium. Ja. Wie kann ich als Organisation meiner Funktion, meinen Werten und meiner Rolle bestmöglich gerecht werden? Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, und da hat die Digitalisierung sicherlich auch einen Beitrag geleistet, zunehmend den Bezug und den Kontakt zu diesem grundlegenden Purpose verloren haben. Dass wir das, was wir heute wahrscheinlich amerikanisiert oder angliziert nennen würden, das Stakeholder-Management, dass wir so stark fokussiert sind auf das Bedienen unserer Zielgruppen, unserer Partikularinteressen. Und ich würde nochmal sagen, das stimmt für Unternehmen. Da war es das Prinzip des Shareholder Values, der einfach dem Shareholder jedes Quartal die Dividenden auszahlen musste. Das geht aber über Organisationen, die ihre Stakeholder haben, bis hin zur Politik, die aus meiner Sicht viel zu stark getrieben ist, auch von ihrem Shareholder Value, nämlich ihren Interessen, ihren Interessensträgern, ihren Vorfeldorganisationen und nicht dem eigentlichen Purpose, ein Land, eine Gemeinde, einen Staat zu gestalten, besser zu machen. Und ich glaube, diese starke Fokussierung auf Shareholder Value ist etwas, was wir refokussieren müssen, weil wir merken, dass dieses Modell endlich ist. Und dass wir die Herausforderungen, die wir heute haben, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch, geopolitisch, dass wir diesen Herausforderungen mit Stakeholder Management und Shareholder Value nicht mehr begegnen. Und so gesehen glaube ich, dass die kurze und schnelle Antwort auf deine Frage ist, Rückbesinnung auf Purpose und überlegen, Unternehmen, Organisationen, Verwaltungsaufgaben vom Menschen zu denken und nicht vom Shareholder zu denken.
Hm. Ja, da macht es mir große Freude, nicht? Mein Podcast heißt ja auch Leadership Starts With and Within You. Und dieses von innen heraus generieren, von innen heraus. Und wenn ich dir zuhöre, dann kommt bei mir so einerseits eben die Verbindung zur Essenz, also die Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist, also nicht im Außen anfangen, sondern im Innen anfangen, weil du da die Verbindung herstellst, sei es zu den Mitarbeiterinnen, sei es zu den Kundinnen. Also diese Verbindung, das Miteinander stärken, die Essenz stärken, um aus dem Miteinander in einer anderen Qualität auch zu agieren. Und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube wirklich, diese Verbindung nach innen wie nach außen ist das, was langfristig den Unterschied macht. Und das haben viele verloren. Die sind weder mit sich selbst in Verbindung noch mit anderen. Und da hilft Social Media gar nicht und da helfen Technologien gar nicht, weil sie bringen uns noch mehr von uns selbst weg, nicht? Also ob das ist vom eigenen Denken oder Mitdenken, weil wenn ich der KI alles überlasse und die KI soll für mich gestalten, also diese Rückbesinnung zu dem, was wirklich zählt, was wichtig ist, was mich begeistert auch. Ja,
ja, ich bin ja ein Mann der Praxis und kein Wissenschaftler und auch kein Historiker oder kein Soziologe. Aber ich denke, wenn man einfach als Teil der Gesellschaft auf die letzten 80 Jahre, speziell in Europa, blickt, dann hat sich ja schon was getan. Vor 80 Jahren war Europa in Scherben. Und die erste Generation, die damals Europa wieder aufgebaut hat, hatte klare Ziele und Werte. Es ging darum, etwas aufzubauen, etwas wiederherzustellen, etwas wieder zu etablieren. Die nächste Generation hatte diesen großen Wunsch, und ich denke, da sind wir Teil dieser Generation, es für die nächste Generation besser zu machen. Die sollen es mal besser haben. Heute leben wir in einer Zeit, wo die Generation Z bereits vieles hat und diesen Gedanken, etwas besser zu machen, in der Form vielleicht nicht hat. Das kombiniert man mit einer Umgebung, die durch starke Digitalisierung, starke Individualisierung geprägt ist, wo ein bisschen der menschliche Aspekt verloren gegangen ist. Und ich glaube, dann kommt man in diese sehr materielle Sichtweise. Wie definiert man ein geglücktes Leben? Wie definiert man Erfolg? Und die schnelle Antwort ist dann oft materiell. Die ist aber nicht die nachhaltige Antwort. Und deswegen glaube ich, dass wir uns viel stärker zurückbesinnen müssen in jeder Form der Führung auf Werte und auf den Umgang oder einen wertvollen Umgang, einen wertschätzenden Umgang mit Menschen. Weil Wirtschaft ist Handeln, Handeln ist Begegnung. Und wenn wir nicht wertschätzend einander begegnen, dann kann Wirtschaft nicht funktionieren. Und ich denke, das ist ein ganz wesentliches Grundprinzip, zu hinterfragen, wofür existiere ich als Organisation? Und ich denke, das ist eine Frage an Eigentümer, das ist eine Frage an Führungskräfte, an Vorstände. Wofür existiere ich als Organisation? Aber es ist auch eine Frage in der Politik. Wofür existiere ich mit meiner Verwaltungsaufgabe? Und ich denke, wenn wir uns auf diesen Purpose zurückführen und überlegen, und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen Organisationen mehr für den Menschen denken und für den Wert denken und für den Purpose denken und nicht für die Interessen denken, die Shareholder vielleicht hinter diesen Organisationen haben. Ich glaube, dann kommen wir in eine ganz andere Richtung des Wirtschaftens, die aus meiner Sicht nachhaltig wesentlich erfolgreicher ist.
Kommen, also erstens, ja, stimmt dem allen zu, du kennst mich ja. Also gerade Wertschätzung, ganz wichtig, und das wird ja oft verwechselt mit, wir haben uns alle lieb, sondern Wertschätzung kann Klarheit sein, Wertschätzung kann Aufrichtigkeit oder ist Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Also dieses eben, die Elefanten in der Sekunde anzusprechen, die im Raum sind, also in Organisationen und Mehrwert stiften. Ich finde das schön, dass du so mehrmals sagst, wofür existiere ich, weil für mich gibt es immer diese drei Hauptfragen für Führungskräfte. Wofür stehe ich? Was unterstütze, fördere ich und was sind meine No-Gos? Das beinhaltet meine Werte, meine Identität, aber klar auch die Grenzsetzung, was gar nicht geht, wenn wir miteinander auch Großes bewirken wollen. Und ich finde das schön. Bei den jungen Leuten, also ich glaube schon, dass einiges besser machen wollen. Wir sehen ja viele jetzt, die sich politisch engagieren, die sich zum Thema Klima, Umwelt engagieren. Also das finde ich schon großartig, die schon ein bisschen auf den Scherbenhaufen, den wir dazwischen auch gemacht haben, über zu viel Materielles wieder quasi in die andere Richtung verschieben wollen, was ich großartig finde. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, wertebasierte Führung. Da möchte ich nachher noch eingehen, weil ich weiß, Vertrauen ist dir wichtig und du machst da einiges. Aber bevor wir da noch einmal eintauchen, würde mich schon noch deine Meinung zu KI, künstlicher Intelligenz, interessieren. Wo glaubst du, dass sie uns im Augenblick wirklich unterstützen kann? Vor allem Führungskräfte aus deiner Erfahrung. Also wo können Führungskräfte wirklich sich unterstützen, entlasten, inspirieren lassen? Und worauf müssen wir wirklich achten? Weil es ist nicht nur alles Sunshine und das sind schon auch Gefahren, die wir heute überhaupt noch nicht abschätzen können. Was ist deine Meinung? Was kannst du da mit mir teilen?
Ja, also ich möchte jetzt ungern in ein philosophisches oder technologisches Wespennest stechen, aber ich bin seit 1987 in der Informationstechnologie unterwegs, ausschließlich auf der Anwenderseite. Also mich hat die Technologie zum Zwecke der Technologie nie interessiert. Sie hat mich immer nur dort interessiert, wo sie für Mehrwert für Organisationen und letztendlich für den Menschen zum Einsatz kommt. Und aus einer Anwendungssicht hat es KI seit Jahrzehnten gegeben. Wir haben sie nur nicht so genannt. Das hat mit Deep Data angefangen oder Big Data angefangen. Das hat mit Analysewerkzeugen, Datenbanken. Wie kann man Datenbanken auslesen? Also nochmal, das kann man sehr, sehr, sehr pointiert, artikuliert diskutieren auf technischer Ebene. Aber wenn ich das zurückbringe auf den Mehrwert, den eine Technologie für Anwenderinnen und Anwender generiert, dann hat es diesen Wunsch des Menschen über Technologie, effizienter und effektiver im Leben zu werden und natürlich auch im Arbeiten zu werden, immer schon gegeben. Das, was ChatGPT ausgelöst hat, im wahrscheinlich schnellsten Adoptionszyklus, der je eine Technologie geschafft hat, im Sinne von Millionen von Usern innerhalb weniger Tage, das war unerwartet, weil man die Technologien kannte, aber weil man sie nicht für marktreif erachtet hat und weil sich ausgerechnet eines der nicht so bekannten Unternehmen oder Organisationen auf den Markt gewagt hat.
OpenAI.
Und damit eine Welle ausgelöst hat, wo die Großen, die die Technologien auch längst in den Schubladen hatten und in den Labors hatten, dann nachziehen mussten. Und heute gibt es eigentlich kein großes Unternehmen in der Informationstechnologie, das nicht IT entweder anbietet oder auch massiv selbst nutzt. Und wir nutzen alle täglich laufend AI-Technologien. Also ich würde dem Ganzen gerne ein bisschen diesen magischen Nimbus nehmen, des Zauberstabs, der jetzt hier plötzlich auf uns hereinbricht. Ich würde auch dem Ganzen ein bisschen diese Bedrohung nehmen, die, wenn man ein bisschen in die Historie schaut, die Menschheit immer gehabt hat bei neuen Technologien. Das reicht vom Buchdruck eigentlich bis zum Automobil, bis zum Fernsehen. Man hat immer geglaubt, dass das jetzt eine bahnbrechende Veränderung wird und in Wahrheit war es Evolution und nicht Revolution. Das, was aber AI, glaube ich, ganz wesentlich auszeichnet, ist die Geschwindigkeit ihrer Adoption. Mhm. Und das hat zwei wichtige Aspekte aus meiner Sicht. Das eine ist, wir müssen, glaube ich, in der Anwendung das Augmentationsprinzip, also sprich das Prinzip, das AI unterstützt und nicht ersetzt, im Auge behalten. Weil sonst könnte uns schon passieren, dass die künstliche Intelligenz eine Eigendynamik entwickelt und künstliche Intelligenz entwickelt, die dann vielleicht nicht immer nur noch zum Besten des Menschen dient. Also dieses Augmentieren, da wo eine künstliche Intelligenz einen Arzt, einen Juristen, einen Manager besser macht im Datenzugriff, in der Evidenz, schneller macht im Arbeiten, im Probleme lösen, da ist es aus meiner Sicht eine Technologie, die hochgradig zu begrüßen ist. Da, wo uns die KI auf eine unglaublich effiziente Art produktiver macht, uns besser kommunizieren lässt, dort ist es für uns nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial ein unglaublicher Mehrwert. Aber wie gesagt, es muss eine Augmentierung bleiben und es darf nicht zum Selbstzweck werden. Und das Thema Geschwindigkeit ist aus meiner Sicht ein ganz essentielles, denn Geschwindigkeit bedeutet, dass sich auch die rechtlichen, aber vor allem auch die ethischen Rahmenbedingungen in gleicher Geschwindigkeit mitbewegen müssen. Und ich glaube, da sind wir gerade in Europa weit weg. Mhm. Und wenn man sehr simplifiziert auf die geopolitische Situation schaut, und wir haben diese drei Blöcke der USA, des europäischen Raumes und Chinas, haben wir drei komplett unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema KI. Aus auch ganz unterschiedlichen Kulturen heraus. Chinesen lieben das Prinzip des Kollektivs und nicht des Individuums. Die Amerikaner wiederum lieben das Prinzip des Individuums, aber haben eine hochgradige Innovationskraft und eine Legislative, die ihnen momentan viele Möglichkeiten einräumt. Wir in Europa sind traditionell der Wertekontinent und ich denke, wir haben hier, um es wirklich bewusst positiv zu formulieren, eine unglaubliche Chance, dass wir uns mit der künstlichen Intelligenz über die richtige ethische Umgangsweise entsprechend positionieren. Aber da brennt der Hut, um es ganz klar auszusprechen, denn die KI-Technologien kommen rasend schnell in unser Leben. Sie werden dominiert in der Entwicklung von amerikanischer Seite, in der Anwendung ohne Frage auf der asiatischen, chinesischen Seite. Und wir sind da gerade in einer sehr unangenehmen Sandwich-Situation in Europa, dass wir so ein bisschen, ja, wasch dich, aber werd nicht nass, versuchen, irgendwie die KI unter Kontrolle zu halten. Und ich glaube, aus meiner Sicht, als jemand, der das Glas immer halb voll sieht und nicht halb leer, ich glaube, wir sollten das radikal umdrehen, in eine Positivität bringen und sagen, KI ist keine Bedrohung, KI ist nichts Böses und KI ist schon gar nicht ein großer Wettbewerbsnachteil für uns, sondern KI ist eine enorme Chance, wenn sie richtig eingesetzt wird. Zum richtig Einsetzen gehört dieses Augmentierungsprinzip, aber da gehört auch sehr wohl der richtige ethische Ansatz und die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und das müssen wir mit Nachdruck auf den verschiedenen Ebenen der Europäischen Union, der einzelnen Mitgliedstaaten entsprechend umsetzen, dann sehe ich da eine riesen Profilierungsmöglichkeit für Europa im globalen Wettbewerb.
Ja, und ich sehe dich schon in einer dieser Top-Positionen, bitte mitgestalten, ja? Wirklich. Ich habe gerade aufgeschrieben, den Michael Zettel kennst du sicher von Accenture. Ja, das ist so ein Vorreiter. Also ihr zwei wird super zusammenpassen. Da wirklich. Und ich bin total bei dir. Ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen Schnarchnase in Europa und wir müssen da radikal in die Gänge kommen, um wirklich, also für uns auch Vorteile rauszuholen, das, was du sagst. Jetzt hast du vorher gesagt, du bist ein absoluter Anwender. Gib mir zwei, drei Beispiele. Welche KI setzt du täglich im Augenblick ein?
Also ich glaube, die simple Beschreibung der KI im Alltag ist ja, dass man ein bisschen von dieser binären Logik der Informationstechnologie wegkommt. Also wenn ich heute traditionell Google frage, welches Restaurant gibt es in der Stadt, in der ich gerade bin, dann bekomme ich eine Liste, dann bekomme ich vielleicht auch noch eine mehr oder weniger binäre Bewertung, aber ich bekomme diese ganzen Sedimente dazwischen nicht mitgeliefert. Und aus meiner Sicht ist das mal der erste Zugang einer KI, jetzt abgesehen von Spracherkennung und vom Dialogsystem und Dialogcharakter, dass eine KI lernt, noch wahrlich nicht perfekt ist, viele Fehler macht, aber eine KI lernt, im Dialog abzuwägen, zu bewerten, zu verstehen. Und das ist vielleicht ein bisschen ein mutiger Vergleich, aber ich glaube, dass diese Assistenzsysteme, wie wir sie ursprünglich mal genannt haben, sind ja Expertensysteme, eigentlich der viel treffendere Ausdruck waren als die künstliche Intelligenz. Mhm. Weil die Intelligenz ist ja genau das Wort, das das Drohbild aufbaut. Weil wir Menschen bezeichnen uns ja in der Evolution als das intelligente Wesen, im Unterschied zu den Tieren und zu den Pflanzen.
Dem ich leider nicht immer zustimmen kann.
Genau. Aber ich denke, das impliziert diese Bedrohung, die wir fühlen, dass da eine andere Intelligenz ist, die plötzlich ohne Konkurrenz macht. Ich halte diese Expertenassistenz für einen viel treffenderen Begriff, weil es das ist, was es sein sollte. Mhm. Und ich glaube, das sind so die kleinen Dinge im täglichen Leben von unserer Navigation, die Vernetzung der Informationen, dass mein Telefon erkennt, wo ich bin, wer ich bin, was ich brauchen könnte. Und ich arbeite zu viel mit solchen Systemen, um zu behaupten, dass das alles schon so fehlerlos ist. Mhm. Also wir sind hier ganz am Anfang von einer Entwicklung, an der Spitze eines Eisbergs, aber ein Eisberg, der sich gewaltig schnell aus dem Wasser gerade erhebt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Qualität dieser Unterstützungsleistungen immer besser wird, sehr schnell immer besser werden wird. Wir kommen heute schon nicht mehr ohne KI aus. Also das ist egal, ob wir heute eine Reise buchen, ob wir heute in ein Restaurant gehen, ob wir heute irgendeine Abfrage am Computer machen. Wir sind von KI umgeben. Und ich sage immer wieder, ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Menschen nicht aus dem Kreislauf nehmen und nur noch eine KI entscheiden lassen. Ich möchte nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Kreditwürdigkeit eines Menschen über eine KI bewertet wird. Augmentieren, ja. Natürlich, ist ja sehr hilfreich, weil man mühsame Recherchearbeit automatisiert viel schneller erledigen kann. Ich möchte aber auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo Versicherungen und Prämien einer Versicherung bewertet werden von einer KI, weil wir, glaube ich, dann in eine ethisch gesprochene Gesellschaft abdriften, in der wir nicht leben wollen. Mhm. Und wie gesagt, das gilt es aber umzudrehen, proaktiv zu nehmen, die Chance darin zu ergreifen. Und wenn wir uns jetzt versuchen, wegzuducken und ängstlich sind und nur versuchen, über eine nachhinkende rechtliche Rahmenverordnung irgendwo hier das Schlimmste zu verhindern, dann wird das über uns drüber fahren.
Mhm, total. Einmal frage ich da noch nach. Wir wollen nicht nachhinken, wir wollen vorn dabei sein. Sag mir ein, zwei Sachen, die aus deiner Erfahrung jede Führungskraft wissen sollte oder was sind Erwartungshaltungen von dir an deine Führungskräfte in Bezug auf künstliche Intelligenz oder Assistenzsystemen?
Also ich würde es auf zwei Dinge zusammenfassen und nochmal, ich gebe zu, das ist grob unfair wahrscheinlich gegenüber jeder wissenschaftlichen, technischen Sichtweise, aber ich glaube, es geht um zwei Dinge. Das erste ist, man sollte den Nutzen von KI fördern und nicht unterbinden. Und das ist wirklich von der Wissenschaft bis zur Wirtschaft, glaube ich, das erste Dogma. Die KI kann man nicht stoppen. Und die kann man schon gar nicht stoppen, indem man sie aus dem Vorstandszimmer oder aus dem Klassenzimmer aussperrt. Also KI zuzulassen, ist, glaube ich, das erste Prinzip für jede Führungskraft.
Vielleicht da kurz, das ist ja oft dieses Nicht-Wollen, ist ja immer die eigene Unsicherheit, weil, oder Nicht-Wissen. Nicht-Wissen geht immer in Abwertung oder eben Ausgrenzung.
Ja, ja, und ich meine, wir brauchen ja auch wieder nur ein bisschen in die Wirtschaftsgeschichte oder in die Geschichte generell schauen. Es gab bei fast jeder Innovation teilweise massive Versuche, die Innovation zu verhindern. Weil man sie als teuflisch, weil man sie als große Gefahr bezeichnet hat. Und diese Versuche sind alle gescheitert. Die Innovation hat sich immer durchgesetzt. Also natürlich gibt es nach wie vor bei der KI immer noch Bereiche unserer Gesellschaft, von der Wissenschaft, dem Schulbetrieb bis hin zur Wirtschaft, die versuchen, die KI irgendwie außen vor zu lassen. Und davor würde ich warnen. Also das ist... Zurück zu deiner Frage. Das erste wesentliche Prinzip ist, lasst KI zu. Und das zweite, und das geht in einem Handschlag, ist, ihr müsst aber verstehen, wie man KI fragt und wie man die Antwort einer KI liest oder versteht. Ja. Also ein Kapitalfehler einer KI ist, die KI wörtlich zu nehmen. Gerade jetzt in dieser Phase, wo sie wirklich noch in dieser Lernkurve ist, erst besser werden muss, auch in der Qualität ihrer Antworten, sondern intelligent zu fragen und dann intelligent auszulesen, macht erst die Intelligenz der künstlichen Intelligenz aus. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, dass es diesen Augmentierungsansatz braucht, damit wir mit unserer menschlichen Intelligenz die künstliche Intelligenz so nutzen, dass wir in Summe intelligent handeln.
Christian ist ein Wahnsinn. Also der Christian sitzt mir vis-à-vis wirklich, da keine Unterlagen, gar nichts. Er wusste nicht, was ich ihn heute frage und du sprudelst das dir raus. Also das ist großartig, große, große Freude, großes Kino, wenn ich sagen darf. Aber das habe ich ja immer schon an dir geschätzt. Jetzt wird ja bald ein neues Kapitel aufgeschlagen, das aber schon so in einer Übergangsphase war. Du warst jetzt wochenlang mit Rucksack unterwegs, mit geliebten Menschen, sage ich, mit Hunden. Und ihr seid von Ort zu Ort gewandert, was ein bisschen auch, glaube ich, schon sehr gut ins nächste Kapitel leitet, weil ich weiß, dass dir eben, du hast es am Anfang gesagt, dir sind Menschen wichtig, dir ist diese wertebasierte Führung wichtig, dir ist die Essenz wichtig, dir ist zurück zum Ursprung, sage ich jetzt, also auch wichtig. Was steht denn an? Also was bewegt dich gerade? Ich weiß, du hattest eine wunderbare Veranstaltung in Vorarlberg, wo es um das Thema Vertrauen auch ging. Erzähl mir ein bisschen, so was bewegt dich gerade, was begeistert dich, wohin geht das nächste Kapitel?
Ja, sehr gerne. Ich würde vorausschickend noch einmal so auf eines meiner Lebensprinzipien zu sprechen kommen. Ich glaube, man sollte nie hadern, man sollte nie bereuen, sondern man sollte lernen. Und das ist eigentlich ein Prinzip, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, an meine Jugend. Ich habe sicherlich viele Fehler gemacht. Ich habe sicherlich nicht alles optimal geschafft gegenüber Menschen, gegenüber Aufgaben, die ich hatte. Aber es war immer so mein Prinzip zu sagen, wenn ich jetzt bereue, hat niemand was davon. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Was ich tun kann, ist lernen. Und Fehler vielleicht nicht ein zweites Mal machen. Aber dieser Mut zum Fehler machen und diese Offenheit mit sich selbst auch zu sagen, es ist auch okay, wenn ich Fehler mache, ist ein ganz wesentliches Lebensprinzip. Und in diesem Prinzip würde ich auch meine vielen Jahre in der Konzernlandschaft nicht als Fehler bezeichnen. Es war eine unglaublich intensive Zeit mit großartigen Erfahrungen, tollen Begegnungen, schönen Erfolgen. Sie haben vieles möglich gemacht, auch für meine Familie und mich möglich gemacht, an das ich mir sonst nicht einmal irgendwelche Vorstellungen hätte machen können. Und ich gehe nicht im Bösen mit dieser Zeit. Und ich mache auch keinen harten Schnitt, weil ich sage, das war alles ganz falsch, jetzt muss es alles ganz anders werden. Für mich ist es eher eine Evolution. Ja. Ich glaube, dass ich das, was mir diese Zeit gegeben hat, was ich in dieser Rolle, in internationalen Führungsaufgaben, in ressourcenstarken Organisationen geben kann, ein Stück weit erfüllt habe. Das heißt nicht, dass ich noch weitere 10 Jahre jetzt viel lernen und wahrscheinlich auch viel geben könnte. Aber mich hat so schon seit einiger Zeit der Wunsch getrieben, ich möchte das nicht die nächsten 10 Jahre weitermachen. Und warum soll ich dann warten? Meine große Leidenschaft ist natürlich nicht der Ruhestand, weil der passt nicht zu mir, sondern meine große Leidenschaft ist, Dinge zu tun, die von großer Wertschätzung geprägt sind, getragen sind, in denen ich Wert schätzen kann und in denen ich Wertschätzung erfahre. Und das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das kann man sehr konkret festmachen. Ich habe sehr viele Mentoring-Beziehungen übernommen, die ich auch nach meiner Verabschiedung aus dem Konzernleben weiterführen werde. Ich habe einige Projekte, vieles davon auch pro bono, wo es mir einfach darum geht, Erfahrung weiterzugeben, vielleicht Fehler helfen zu vermeiden oder zumindest zu begleiten, dass wenn sie passieren und sie werden genauso passieren, wie sie mir passiert sind, dass man vielleicht auch den Weg aus dem Tunnel heraus leichter sieht. Und es gibt so ein paar Herzblutthemen, die rund um die wertebasierte Führung, speziell das Thema Vertrauen als einer der Grundwerte unserer Gesellschaft rotieren, das Thema Stärken der Demokratie, die mir ganz besonders wichtig sind. Und bevor ich da so ganz eingetaucht bin, jetzt in aller Transparenz, Anfang des Jahres kam für mich der Entschluss, diese Zäsur oder diese Transformation für mich mit Jahresende zu machen. Ich habe dann die Gelegenheit, die unglaubliche Chance gehabt, so wie du gesagt hast, mit Menschen, die mir wichtig sind, in 9 Wochen von Tür zu Tür, quer über die italienischen Schweizer Alpen von Bozen nach Turin zu gehen. Und es war eine unglaublich intensive Erfahrung, weil man einfach in den Tag hineingeht. Und man hat zwar einen ungefähren Plan, aber eigentlich ist das meiste, was auf diesem Weg liegt, unbekannt. Vor allem, wenn man zwischen März und Mai geht, wo Schnee, Eis, minus 18 Grad, mit Zelt im Gepäck neue Herausforderungen auch bringt. Ja. Und das war für mich ein sehr schönes Spiegelbild zu meinem Berufsleben. Denn auch im Berufsleben habe ich zwar eine grobe Zielvorstellung und ich weiß, was mir wichtig ist, aber ich kann nicht vorhersagen, was mir jeden Tag begegnet. Und das Gefühl hatte ich hier. Also meine Ausrüstung, die kenne ich auch im Berufsleben. Und auf die weiß ich auch im Berufsleben, dass ich mich verlassen kann. Im Sinne der Talente meiner Organisation, der Stärken, meiner eigenen Stärken. Also der Rucksack, das Zelt und die guten Schuhe, die kennen wir auch in unserem Berufsleben und in unserem Führungsleben. Das Ziel, das in unserem Fall Turin war, das kennen wir auch wieder in unserem Führungsverhalten, weil wir haben meistens ganz klare Zielvorgaben. Aber dieses einfach Gehen, und aus jeder Situation das Beste machen und anzunehmen, dass man die Situation auch nicht vorhersehen kann. Das ist eigentlich die schöne Analogie, die für mich in dieser Weitwanderung oder dieser Fernwanderung gesteckt ist. Und es hat sich dann, ohne dass ich das gesucht hätte, für mich im Nachhinein dann wirklich so eine richtige schöne Zäsur daraus gebildet, zu sagen, das war irgendwie jetzt wie so ein weißes Blatt in einem Buch zwischen 2 spannenden Kapiteln, die einem erlauben, das gelesene Kapitel zu verdauen und sich aufs neue Kapitel einzulassen. Und da bin ich Ende Mai eigentlich sehr planlos auch auf mein weiteres Leben zugegangen und wie das Leben halt so spielt, bin über Gespräche, so wie mit dir, mit vielen interessanten Menschen in Kontakt gekommen. Menschen haben ja immer so einen gewissen Lawineneffekt für mich. Also wenn man beginnt, mit Menschen leidenschaftlich über Themen, die einen verbinden, zu sprechen, dann entstehen daraus meistens, ich sage immer wieder Lawinen, da entstehen Schneebälle, die dann ganz schnell ganz groß werden, weil Menschen bringen neue Menschen ins Gespräch hinein. Und auf einmal wächst dieses Netzwerk und wird immer größer. Und momentan ist mein Kalender eigentlich dichter, als er je war, aber in einer ganz anderen Art und Weise, vielleicht in einer viel selbstbestimmteren Art und Weise, in einer viel freudvolleren Art und Weise, kreativeren Art und Weise. Ja, und es wird nicht nach für mich materiellen Dingen mein Tag gestaltet, sondern sehr stark nach inhaltlichen. Und das macht viel Freude und hält mich auch ganz gut auf Trab.
Schön. Na, und du verkörperst das, was du predigst sozusagen. Und das ist mir immer wichtig, diese Glaubwürdigkeit. Du lebst ein wertebasiertes Leben. Du hast Vertrauen in dich, du hast Vertrauen in das Leben, glaube ich. Du wertschätzt den Weg generell. Ich glaube, für dich ist auch nichts selbstverständlich. Ne? Es gibt ja ausreichend viele Menschen, die meinen, das ist alles selbstverständlich oder das und das steht ihnen zu. Und was mir in den Sinn kam, ein Gedanke, der mich immer schon begleitet, seit vielen Jahren, ist Trust the Unfolding Plan. Also dieses wirklich so vertrauensvoll ins Nichts zu gehen. Also schauen, welches Kapitel entfaltet sich vor mir. Und das glaube ich, ist gerade vor dir neugierig. Und ich freue mich ja, wir selber planen auch gemeinsam was zu machen. Das wird großartig. Sehr schön, dass wir es endlich nach 30 Jahren schaffen. Und was du auch gesagt hast, eben das, also mit der Wertschätzung, da geht es ja ganz einerseits die tiefe Verbindung zu uns selbst, aber auch die Wertschätzung anderen gegenüber. Im Wort Vertrauen ist auch Trauen drinnen. Traue ich mir das zu? Traue ich es anderen zu? Also das passt ja genau zu dem, was du auch am Anfang gesagt hast, diese Wertschätzung für Menschen, also dieses Interesse auch da wirklich anzuknüpfen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich, das wird, ich sage immer so, Human Skills ist das Gold der Zukunft, das glaube ich. Diese Begegnungsräume, Lebensräume zu gestalten, wo Begegnung stattfinden kann, glaube ich, wird immer wichtiger. Das fängt bei uns selber an, in uns. Ja. Also ich arbeite ja mit vielen Menschen, die im Außen extrem erfolgreich sind, gut funktionieren, innerlich immer leerer, weil sie sich selber verloren haben am Weg. Und das zu vereinen, ist, glaube ich, die Kunst, aus dieser inneren Fülle, aus dieser Zufriedenheit dann auch gestalterisch tätig zu sein.
Ja, ich glaube, auch mit dem Risiko etwas sehr Bekanntes und Plattes zu sagen, aber unser Leben ist ja im Jetzt. Zu viel Gedanken über die Vergangenheit zu machen, ist manchmal hilfreich, aber im Wesentlichen ist es die Vergangenheit, die nun mal vergangen ist. Zu viel über die Zukunft nachzudenken, ist unter Umständen nicht sehr effizient, weil die Zukunft oft ganz anders kommt, als man sie da antizipiert hat. Also einer der Sprüche aus dem Englischen, die mich sehr beschäftigen, ist dieses Embrace the Moment, Embrace every moment, um korrekt zu sein. Und wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann heißt es ja nicht nur, lebe den Tag, sondern dann heißt es eigentlich, umarme den Moment. Und umarmen ist etwas ganz anderes als zu genießen. Berechtigterweise haben all diese Aufforderungen, mehr im Jetzt zu leben, oft so ein bisschen den Vorwurf, das geht halt, wenn man die Möglichkeiten hat zum Genuss und Ähnliches. Und deswegen gefällt mir diese Formulierung, umarme den Moment, viel besser, weil nicht jeder Moment ist ein guter Moment. Man kann noch so eine erfolgreiche berufliche Entwicklung haben, man kann noch so glücklich im privaten Leben sein. Man wird nicht immer nur gute Momente haben, aber trotzdem kann man auch aus den weniger guten Momenten umarmende Momente machen und man kann Momente umarmen. Und mit umarmen meine ich, dass man wirklich versucht, sie positiv zu gestalten, sie als Impuls mitzunehmen fürs eigene Leben, Dinge auch zu hinterfragen, aber in einer positiven, gestaltenden Art den Moment sozusagen mitzunehmen in die Zukunft. Ich glaube, das ist so dieses Embrace the Moment. Ja? Und das ist eine ganz simple Aufforderung, aber ich glaube, sie hat eine unglaubliche Kraft. Ja? Wenn es uns gelingt, zu sagen, wirklich, und die schönen Momente, also mit einem Glas Wein im Sonnenuntergang am Mittelmeer zu sitzen, das ist natürlich Embrace the Moment für Anfänger. Ja. Der fortgeschrittene Kurs ist zu sagen, Embrace the Moment, wenn du, nachdem ich ein leidenschaftlicher Alpinist bin, wenn du in Schnee, Eis und Sturm auf knapp 3000 Meter trotzdem noch versuchst, den richtigen Weg zu gehen. Auch diesen Moment kannst du embracen. Ja? Aber es ist eine andere Art des Umarmens. Ja? Eine viel, viel verantwortungsvollere, viel vorsichtigere, viel tiefere, vielleicht weniger oberflächliche und aber nicht minder genussvolle. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz, wie man im Leben auch mit Herausforderungen, aber auch mit den schönen Dingen des Lebens umgehen kann. Auch das Schöne in der Herausforderung zu finden, ist eine Kunst, aber eine Kunst, die einem viel Kraft gibt.
Ja, und es hat ganz viel, also ich finde es schön, dass du das sagst, dieses Embrace the Moment, also das, was ist, anzunehmen, so wie es ist, nicht zu bewerten, gut oder schlecht, sondern es ist, wie es ist, Leid passiert, ja, so wie du sagst, wenn wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, die ich nicht gestalten kann, ich kann nur das Hier und Jetzt gestalten. Und da geht es ganz oft um Akzeptanz und weg von Bewerten hin zu mehr Beobachten und zu schauen, ah, interessant. Oder auch anzunehmen, zu integrieren, die dunklen Seiten. Ich habe vor, weiß ich nicht, 2, 3 Tagen mit einer sehr lieben Freundin gesprochen und über das einerseits Imposter-Syndrom, nicht? Also das kennst du, also dieses Schwindler- oder Betrügerinnen-Syndrom, also dass manche Menschen oft glauben, irgendwann kommen sie drauf, dass ich doch nicht so gut bin. Und ich habe auch zu ihr gesagt, ich habe manchmal auch so Momente, wo man denkt, was kann ich überhaupt? Was kann ich wirklich? Ja, so. Also dieses Zweifeln. Und ich mag mein Zweifeln. Ich mag es, weil es erinnert mich, also das ist nichts, dass ich mich selbst geißle, sondern es macht mich wach. Es hinterfragt, es macht mich aufmerksam. Also wenn ich jetzt 3 Monate zweifle, dann wäre es was anderes, aber es sind so kurze Momente, ja. Und ich glaube, dass dieses Annehmen, was ist, diese bedingungslose Liebe eigentlich allem gegenüber, was ist, nicht gut, schlecht, sondern wirklich das Annehmen, das ist schon die hohe Kunst vom Leben, ja. Und ich finde es total schön, ich möchte es wiederholen, was du gesagt hast, nie hadern, nie bereuen, immer lernen. Du hast schon so viele super Sachen gesagt, dass ich ja jetzt schon nicht weiß, was ich da als Headline verwende, aber ich werde es schaffen.
Ja, ich glaube vielleicht, nur um da auch noch einzuhaken und auch den Bogen wieder zurück zur Führung zu bringen. Meine Erkenntnis ist wahrscheinlich zu hoch gesagt, aber ich habe für mich festgestellt, alle Menschen, denen ich je begegnet bin, egal auf welcher Ebene, in welchem beruflichen Umfeld, in welchem kulturellen Umfeld, suchen im Wesentlichen zwei Dinge: Sinn und Sicherheit. Und wenn als Führungskraft du selbst Sinn und Sicherheit vermittelst, du sagst, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich tun will, dann gibst du auch unglaublich viel Sinn und Sicherheit deinen Mitarbeiterinnen und deinen Mitarbeitern. Und wenn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn und Sicherheit verstehen, dann laufen sie schneller als du. Und das macht dich erfolgreich, weil du dann auf einmal eine Durchschlagkraft hast, die du über das klassische Command and Control nie bewerkstelligen wirst, weil du kannst natürlich Ziele vergeben. Du kannst natürlich die Peitsche auspacken oder die Karotte verteilen. Du kannst ein Quartal vielleicht einmal retten, indem du den Druck unendlich erhöhst. Aber du wirst keinen nachhaltigen Druck in deine Organisation bringen. Und ich bin ja auch kein Freund vom Wort Druck, weil
Oder
Druck für mich
Dynamik.
was Negatives ist, ja. Sondern Dynamik kommt daraus, dass du Mitstreiterinnen und Mitstreiter hast, die an deinen Sinn und deine Sicherheit mehr glauben als du und dich damit vorantreiben. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht die Quintessenz einer guten Führungskraft, ist, dass sie Sinn und Sicherheit hat und gibt.
Amen, amen to this, weil das fasst total auch zusammen, worum es in meinem Podcast immer geht. Es geht, dass es in uns beginnt. Ich muss in mir auch den Sinn finden. Simon Sinek, werden wir wieder den Link zu seinem Buch auch reingeben, das hilft immer. Aber auch ich bin meine Sicherheit. Ja, wenn ich in mir nicht stabil bin, nicht klar bin, dann werde ich unsicher sein und mir zweifeln. Das heißt, ich muss immer wieder zurück zu mir und mich fragen, was brauche ich, um in mir diese Sicherheit zu haben, diese Klarheit, um dann für andere eben auch als Nordstern da sein zu können. Fantastico. Lieber Christian, am Ende gibt es immer die 5 gleichen Fragen, die auch du gestellt bekommst und einfach spontan antworten. Frage 1: Wer oder wie bist du, wenn keiner zusieht?
Ich glaube, relativ authentisch ich selbst. Also ich denke, wenn ich aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen Phasen meines Lebens beobachtet wurde, war ich relativ konsistent immer der gleiche. Mit allen Risiken. Also durchaus auch mal mit einem Schmunzeln und mal vielleicht auch einer überraschenden Verhaltensweise im richtigen oder falschen Umfeld. Aber ich glaube, wenn ich etwas für mich behaupten würde, dann, dass ich relativ authentisch bin in der Art und Weise, wie ich Menschen begegne, ob das Freunde, Familie oder Begegnungen im Berufsleben sind.
Schön. Ich musste immer denken, ich bin da so ein Kasperl. Also bei mir wäre es so, dass ich bin einfach doof die ganze Zeit. Mehr, wenn ich mit mir allein bin. Zweite Frage. Wo hast du dich heute am lebendigsten gefühlt?
Ja, eigentlich jetzt in unserem Gespräch, weil ich aus solchen Gesprächen immer sehr viel lerne, über mich, über uns, über die Themen, über die wir sprechen. Und Nachdem ich gesagt habe, Martin Buber ist ein Philosoph, der mich sehr geprägt hat seit meiner Teenagerzeit. Und er sagte, alles Leben ist Begegnung. Ich glaube, Begegnung baut auch zu einem ganz großen Teil auf Gespräche auf. Und die sind eigentlich das, was uns Dynamik gibt, was uns bewegt. Ja. Klar, ich betreibe keinen Sport, wenn man schwitzt und wenn man sich plagt, dann ist das auch manchmal ein hervorragendes Gefühl und man fühlt sich dynamisch. Aber ich glaube, im Austausch, auch im Erkennen der gemeinsamen Werte, der gemeinsamen Ziele, da entwickelt man die größte Energie.
Schön. Dritte Frage. Mit welchem Lieder oder Liederin können lebendig, tot oder fiktiv sein, würdest du gern mal so ein, zwei Tage arbeiten?
Ui, das ist eine schwierige Frage, weil ich ein unglaublich emotionales Verhältnis zur Musik habe.
Spielst du ein Instrument?
Nein, aber ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus, vor allem von meiner Mutterseite. Und Musik hat immer einen sehr hohen Stellenwert für mich gehabt. Die Musik, die mich heute sehr prägt, ist Saz aus dem Französischen, weil sie eine unglaubliche, tiefsinnige, wunderschöne französische Musik ist.
Saz?
Musik, die ich gerne höre, ist Bryan Adams, weil es einfach ein Charakter ist, der in der hohen Qualität auch Konsistenz gezeigt hat und Authentizität gezeigt hat über viele Jahrzehnte. Wenn ich gerne höre, ist Bruce Springsteen, weil er gerade jetzt Haltung zeigt und musikalisch eine unglaubliche Kraft hat. Aber ich schätze durchaus auch klassische Musik. Also ich würde sagen, für jede Situation die richtige Musik. Ja, wenn ich es jetzt persönlich festmachen würde, ja, wahrscheinlich einen Austausch mit Saz auf einem furchtbar schlechten französischen Niveau von meiner Seite. würde mich sehr interessieren, ja.
Schau, kenne ich gar nicht. Muss ich nachher gleich googeln, okay? Gibt es ein Lieblingsbuch, ein Zitat oder ein Film, das dir immer wieder begegnet? Und wenn ja, warum? Oder wofür steht das?
Also es gibt so wahnsinnig viele Literatur. Ich habe seit Jahresanfang einen Lesestapel, der gefühlt nicht kleiner wird, aber nicht, weil ich nicht lese, sondern weil immer wieder was Neues draufkommt. Und ich viel schlechter bin im Abarbeiten als im was Neues finden, spannend finden und obendrauf legen. Und bei Filmen ist mein Problem, dass meine Aufmerksamkeit immer sehr selektiv ist und dass ich sie meistens am nächsten Tag wieder vergessen habe, obwohl ich sie durchaus manchmal gern schaue, um einfach mal einzutauchen in eine ganz andere Welt und eine ganz andere Umgebung oder ganz andere Herausforderungen. Der Film The Mission hat mich sehr begeistert, weil er aus meiner Sicht zeigt, wie in einem komplett anderen Wertesystem einer anderen Zeit Unmögliches möglich gemacht wurde. Wie man, gerade weil wir über Haltung gesprochen haben, auch Haltung gegen Vernunft gelebt wurde. Also das wäre jetzt so spontan ein Film, der mir einfällt.
Kenn ich nicht, ja. Muss ich auch aufschreiben.
Aber ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Musik. Es gibt für die richtige Stimmung gibt es meistens das richtige Buch und die richtigen Zitate. Ja.
Letzte Frage. Stell dir vor, du wirst in ein Stadion eingeladen und da warten 50.000 Menschen auf dich. Das sind deine Fans, ja? Die schätzen dich, die verehren dich. Und du hast jetzt die Chance, 50.000 Menschen etwas mitzugeben. Was möchtest du ihnen sagen oder mitgeben?
Also ich brenne momentan für so viele Dinge, die wahrscheinlich wertebezogener sind als vieles, was mich die letzten Jahrzehnte beschäftigt hat, dass es schwer ist, hier eine Auswahl zu treffen. Ein Thema, das mich wirklich befasst, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft einen besseren Umgang damit finden müssen, ist der Umgang mit finiten Ressourcen. Das meine ich jetzt natürlich auch, aber nicht nur in Bezug auf unsere natürlichen Ressourcen, sondern ich glaube, dass wir als Gesellschaft generell mit Ressourcen, angefangen von uns selbst als Menschen, zu tun haben, die nicht unendlich vorhanden sind. Und ein effizienteres Verwenden, Einsetzen von uns, aber von eben allen Ressourcen, die wir so haben, im Unternehmen, in den Organisationen, in den Familien, in den Freundeskreisen, ist so ein Thema, dass man endlich beschäftigt. Der Kern von Strategie, wenn man sozusagen in die Antike zurückgeht und zu Perikles geht, war eigentlich das Management finiter Ressourcen. Nur war es halt explizit auf die Schlacht und auf den militärischen Einsatz gemünzt. Aber eigentlich ging es halt damals in Strategie immer nur um, wie kann ich meine finiten Ressourcen zu meinem Zweck ideal einsetzen. Und jetzt weiß ich nicht, ob man 50.000 Leute damit begeistern kann, aber ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle betrifft, weil jede und jeder hat ein hochindividuelles, persönliches Portfolio an Ressourcen. Das definiert uns als Menschen. Das ist ja auch das Interessante, das Spannende an Menschen. Deswegen sind ja Begegnungen auch so spannend, weil wir eintauchen, ganz oberflächlich eintauchen dürfen in diesen Ressourcenpool von anderen Menschen. Und wenn wir es schaffen, dass wir bei 50.000 Menschen erreichen, dass sie ihren Ressourcenpool besser nutzen, da könnten wir Berge versetzen.
Großartig. Vielen lieben Dank, lieber Christian. Ich habe ganz viel mitgeschrieben, weil da ganz viel Inspiration da ist, ganz viel Wissen, Weisheit. Das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, was ich immer schon an dir schätze. Ich durfte dich ja auch schon interviewen für meinen YouTube-Kanal vor Jahren, kannst du dich vielleicht erinnern,
Ja.
während Corona. Also das war auch schon eine große Freude. Es ist immer eine Freude mit dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Interesse auch, dein Wissen, deine Leidenschaft mit meinen Hörern und Hörerinnen zu teilen. Das letzte Wort hat immer mein Gast. Was möchtest du meinen Hörerinnen noch mitgeben?
Also, ich maße mir nicht an, Ratschläge zu geben. Ich würde lieber eine Ermutigung am Ende noch dazufügen. Und das ist der Mut zum Selbstsein. Es sind mir in meinen beruflichen und auch persönlichen Begegnungen immer wieder Menschen begegnet, die versuchen, etwas zu sein, was sie nicht sind. Und im wirtschaftlichen Umfeld scheitert man meistens sehr schnell. Und ich glaube, bei aller Bereitschaft und bei aller Notwendigkeit, an sich zu arbeiten, offen zu sein, zu lernen, sich zu verändern, profilierter zu werden. Im Kern sind wir, wer wir sind. Und ich glaube, es ist eine unglaublich destruktive Herangehensweise an das eigene Talent, an die eigene Ressource, wenn man versucht, diese Authentizität zu verlieren und versucht, etwas aufzubauen, was man nicht ist, sondern ich würde es mit der positiven Psychologie argumentieren und sagen, die Stärken sehen, die man selbst hat, die Stärken, die man einbringen kann, das Gleiche aber auch gegenüber allen Menschen, mit denen man zu tun hat, sie sein zu lassen, wie sie sind, ihre Stärken zu sehen, dann kann man auch gemeinsam in der Wirtschaft genauso wie im persönlichen Umfeld Unglaubliches erreichen.
Dankeschön. Genau. Dieses bleib dir treu, erkenne, wer du bist und dann lass dein Licht strahlen.
Ja.
Vielen lieben Dank, Christian, und ich freue mich riesig, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe!